Good second.
Ja, wir sind ja schon seit Wochen oder Monaten unterwegs im Hebräerbrief. Geschrieben an eine Gemeinde, die kommt aus dem Judentum, deswegen Brief an die Hebräer. Und die ist anscheinend ein bisschen müde geworden, diese Gemeinde. Und wir sind gerade im 10. Kapitel und schauen uns da von Vers 19 bis zum Ende des Kapitels den Text an. Bevor wir aber zu diesem biblischen Text kommen, möchte ich euch ein kleines Beispiel zeigen aus der Wirtschaftswissenschaft. Da gibt es so etwas, das nennt sich Produktlebenszyklus. Das heißt, wenn eine Ware, ein Produkt auf dem Markt ist, dann ist die nicht ewig auf dem Markt, sondern das Produkt durchläuft verschiedene Phasen. Ja. Am Anfang steigt der Absatz an, ja, erreicht einen Höhepunkt und dann geht es oft wieder bergab. Und ich nehme ein praktisches Beispiel, ich glaube, jeder kennt das, Auto VW Käfer, oder? Mhm. Kennt jeder. Ja. Und wir wissen, den gibt es nicht mehr. Ja. Also der hat seinen Lebenszyklus schon vollendet. Aber das war bei dem auch so. Das ist auf den Markt gekommen und haben immer mehr und immer mehr produziert und verkauft. Und dann auf einmal erreicht es einen Höhepunkt und irgendwann geht es dann wieder da bergab. Ja, es kommen japanische Autos damals auf den Markt, ja, die sind dem Käfer überlegen und andere Faktoren auch noch. Ein paar Jahre wird er noch in Mexiko erzeugt, aber irgendwann ist Schluss. Ja, der Lebenszyklus ist zu Ende. Warum? Erzähle ich euch das. Irgendwie hat man den Eindruck, bei den Hebräern ist auch so etwas wie der Lebenszyklus des Glaubens sichtbar. Und es geht, oder es ist irgendwie bergab gegangen. Ja, es schaut fast aus, als würden die Hebräer auf diesem absteigenden Ast sein und irgendwo ist die Gefahr, dass es mit ihrem Glauben irgendwo bergab geht, mehr und mehr oder gar zu Ende geht. Ja, und der Hebräer-Schreiber, der Autor des Briefes, versucht jetzt sozusagen mit aller Kraft das Ruder herumzureißen, ja, gegenzusteuern, ja, den Abwärtstrend zu durchbrechen. Ja. Und dazu noch ein weiteres Beispiel, auch das ist in der Wirtschaft bekannt. Wenn nämlich die Unternehmen sehen, hoppla, ja, da geht es jetzt bergab, dann wird man versuchen, wenn es irgendwie geht, den Trend dazu durchbrechen und wieder sozusagen in eine neue, höhere Umsatzphase zu kommen. Und das nennt sich Fachausdruck Relaunch. Launch ist der Start. Ja, wenn eine Rakete startet, hat man dann Launch die. Und ein Relaunch ist also, wenn man versucht, einen Neustart zu machen. Auch da ein kleines Beispiel dazu aus der Wirtschaft, auch was jeder Österreicher kennt, Almdudler, oder? Kennt jeder, Almdudler. Und auch beim Almdudler war es so, dass irgendwann ein bisschen bergab gegangen ist. Und das ist zwar schon sehr lange her, aber ich glaube, viele von euch kennen das noch. Almdudler hat damals eine geniale Werbekampagne gestartet mit einem Spruch, den viele noch kennen. Genau, wenn die kein Almdudler haben, gehe ich wieder heim. Also, und das ist also eine gängige Praxis, dass man versucht, ja, den Lebenszyklus zu verlängern durch geschickte Werbung, durch Veränderungen des Produkts. Bei Waschmitteln zum Beispiel, die haben alle 2 Jahre die Zauberformel, damit dann das Produkt noch weiter gekauft wird. Ja. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der will jetzt nun den Hebräern neuen Mut machen und sie dazu zu bringen, dass sie da irgendwo die Kurven kreuzen und wieder einen Aufwärtstrend im Glauben erleben. Dass sie also nicht nur müde sind und schlapp machen. Ja, schauen wir uns jetzt den Text an. Ich habe das in 3 Abschnitte eingeteilt und Der erste Abschnitt, der ist von Vers 19 bis Vers 25. Und da schreibt er: So haben wir die Zuversicht, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. Er hat uns den neuen und lebendigen Weg erschlossen, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen Hohenpriester haben, der über das Haus Gottes gestellt ist, lasst uns mit aufrichtigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens hinzutreten, die Herzen durch Besprengung gereinigt vom schlechten Gewissen, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es bei einigen Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander, und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Ja, der Abschnitt wird wieder eingeleitet mit etwas, was eigentlich schon von die ganze Zeit im Hebräer vorkommt. Der Zugang zu Gott ist frei, sagt er. Der Zugang zu Gott ist frei. Und für die Hebräer ist das nicht zu fassen. Ja? Die sind ja gewohnt, da ist der Tempel, ja, und da ist der Vorhang. Und dahinter ist das Allerheiligste, wo man sowieso nicht hinein darf, weil wenn man da reingeht, ist es vorbei. Und das muss jetzt den Hebräern klar werden. Ja? Man braucht keinen Tempeldienst. Der Vorhang ist zerrissen. Es braucht keine Opfer mehr. Keine Tieropfer. Weil Jesus hat ein einziges, allgemein gültiges Opfer schon gebracht. Und weil Jesus jetzt das alles getan hat, ruft der Autor jetzt mehrmals: Lasst uns. Ja, lasst uns. Auf Basis des Geschehens am Kreuz, auf Basis des, was Jesus für uns getan hat, ruft er uns zu: Lasst uns hinzutreten. Wir haben schon gesungen: Mutig komme ich vor den Thron. Lasst uns hinzutreten mit aufrichtigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Das heißt, wir können sicher sein, dass das so ist. Jesus hat uns den Weg freigemacht. Die Herzen durch Besprengung gereinigt, vom schlechten Gewissen, und der Leib gewaschen mit reinem Wasser. Die Besprengung, was ist da gemeint? Wieder das Bild aus dem Alten Testament. Der hohe Priester, ja, der muss mit Blut alles besprengen, um so eine Sühne zu erlangen. Bei uns ist das durch das Blut Jesu geschehen, aber nur symbolisch im Herzen ist das passiert. Ja, die Herzen gereinigt, kein schlechtes Gewissen mehr, heißt es auch. Da könnte man ganz einfach sagen: Lasst uns die Gemeinschaft mit Gott genießen. Lasst uns genießen das Gebet, die Stille, das Wort, die Gemeinschaft. Dann sagt er als Nächstes: Lasst uns festhalten an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung. Denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Festhalten. Ja. Festhalten, das muss man was, wenn es einem zu entgleiten droht. Da muss man zupacken. Ja. Das ist so, manchmal ein sehr bewusster Vorgang. So, ich halte fest an der Hoffnung. Und wie schnell verlieren wir die Hoffnung, wenn wir die Nachrichten schauen. Ja. Wenn wir von Krisen hören, von Unsicherheiten. Wenn wir von Krankheit hören oder vielleicht sogar selbst betroffen sind, ja, wie schnell ist da unsere Hoffnung angegriffen. Aber was stärkt unsere Hoffnung? Es ist der Charakter Gottes. Also Gott ist treu. Gott ist treu. Das ist unsere Hoffnung. Der verändert sich nicht. Er ist treu. Und dann heißt es weiter noch: Lasst uns aufeinander achten und zu Liebe und zu guten Taten anspornen, und lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es bei einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander, und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. aufeinander achten, braucht eigentlich nicht erklärt zu werden, oder? Jeder weiß, was das ist. Aufeinander achten. Ja? Es ist nicht egal, wie es den anderen geht, wie es den Geschwistern geht. Ja? Und spornen wir einander an. Der Schreiber verwendet hier ein Wort, das normalerweise fast negativ verwendet. Er sagt aufstacheln, ja? Anspornen. Ja? Aber er meint es positiv, ja? Dass man sie zu guten Werken, zu Liebe aufstachelt. Und dann werden wir noch erinnern, ja, dass das Christsein kein Solo-Projekt ist. Er sagt, lasst uns unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Es gibt Leute, die sagen, na, ich mache mir das mit meinem Gott allein aus. Brauche keine Kirchen. Und in der heutigen Zeit geht das ja sehr leicht. Ja. Auf YouTube, da kann ich mir alles anschauen, ja, was den Glauben betrifft. Super Predigten und, und. Aber die Gemeinschaft geht dadurch verloren. Aber wenn wir jetzt die Bibel anschauen, das Neue Testament, das immer, so ist es nicht vorgesehen. Gott hat es doch anders gemeint. Ich habe dann nachgeschaut, die Volksbibel, ja, manche kennen das, die sagt das sehr nett, die sagt, und nicht immer den Gottesdienst schwänzen, ja? Ja. Also wir wollen aufeinander achten und uns anspornen. Ja. Wie soll man das machen, wenn man nicht zusammenkommt? Schwierig. Und wenn du zum Gottesdienst kommst, wenn du nur da bist und da sitzt, dann hast du schon damit angefangen, anzuspornen. Alle anderen freuen sich, wann du da bist. Es ist schon allein der Schritt, daherzukommen, eine Ermutigung für die Gemeinde. Ja, die Gemeinde, ja, das ist die Ermutigungsagentur Gottes. Vielleicht glückt ihr das nicht, ihr seid ja eh da. Ja. Man predigt, das heißt ja so schön, man predigt oft für die, die gar nicht da sind. Ja. Aber ja. Wir schauen noch weiter im Text. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es für diese Sünden kein Opfer mehr, sondern nur die schreckliche Erwartung des Gerichts und ein wütendes Feuer, das die Gegner verzehren wird. Wer das Gesetz des Mose verwirft, muss ohne Erbarmen auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hinsterben. Meint ihr nicht, dass eine noch viel härtere Strafe der verdient, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, verachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Wir kennen doch den, der gesagt hat, die Rache, mein ist die Rache, ich werde vergelten. Und ferner, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, man will so einen Text gar nicht lesen, oder? Man will das manchmal gar nicht wahrhaben. Aber da, sehen wir, es ist eine ernste Warnung. Eine ernste Warnung. Für die Hebräer zum Beispiel, wenn sie sagen, ja, wenn ihr zurückgeht zum mosaischen Gesetz, dann werdet ihr nach diesem Gesetz gerichtet. Und welche Chancen habt ihr dann? Oder wenn wer glaubt, ich kann, ja, ich liebe eh nicht so schlecht und tue niemand was Böses. Aber ob das reicht, ja, Gott ist gerecht. Und das soll uns hier eine Warnung sein. Oder der Anfang, ja, absichtlich sündigen. Ja. Absichtlich sündigen. Ja. die Gnade verschmähen. Das ist so, so steht es so. So, als würde man Jesus mit Füßen treten. Das ist nicht nichts. Ja. Das ist schon eine sehr ernste Sache. Aber um das zusammenzufassen, was will der Schreiber sagen? Ohne Jesus gibt es keinen Ausweg. Und der Abschnitt zeigt uns, wie sehr wir das brauchen, was wir immer wieder sagen, lesen und singen. Gnade. Wie sehr wir die Gnade brauchen. Und wie sehr wir Erlösung nötig haben. Eine ernste Warnung. Ja, einen Abschnitt haben wir noch. Und jetzt schlägt er wieder einen anderen Ton an. Er sagt, erinnert euch. Erinnert euch an die früheren Tage, in denen ihr als Erleuchtete einen harten Leidenskampf auf euch genommen habt. Da ihr durch Beschimpfungen und Bedrängnisse öffentlich zur Schau gestellt wurdet oder mit betroffen gewesen seid vom Geschick derer, denen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und auch den Raub eures Vermögens mit Freuden hingenommen, da ihr wusstet, dass ihr einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft also eure Zuversicht nicht weg, sie hat großen Lohn. Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllt und die Verheißung erlangt. Denn nur noch eine kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll. Und er bleibt nicht aus. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Doch wenn er zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Ja, zuletzt erinnert der Autor die Gemeinde. Was habt ihr denn nicht schon alles durchgemacht? Wie gut ist es euch schon gegangen im Glaubensleben, auch wenn es äußerlich ganz schwer war, öffentlich zur Schau gestellt? Muss man sich einmal vorstellen, das wird einmal sozusagen auf die Bühne gezerrt, aber nicht im positiven Sinn. Oder wie es die Mittelalter geben, dann einen Pranger, nicht? Öffentlich zur Schau gestellt. So etwas haben wir höchstwahrscheinlich nicht erlebt. Aber trotzdem kann es hilfreich sein. Denkt an die früheren Tage, heißt es hier. Erinnert euch. Und das kann manchmal helfen. Wie war das damals, als du Jesus begegnet bist? Wie sozusagen das Kreuz und die Erlösung auf einmal so wichtig für dich geworden sind. Oder vielleicht, wie wir da von der Lilia ein bisschen gehört haben, nicht? Gebetserhörungen. Wo hast du das erlebt? Wo hat Gott dir geholfen oder anderen? Oder wo waren die Momente, wo du Gott ganz nahe gespürt hast? Ich bin überzeugt, jeder hat die. Ja? Wo du wirklich gemerkt hast, ja, er ist da. Zeiten, wo dich Gott durchgetragen hat, wenn es ganz schwer war. Und wenn Gott damals treu war, warum sollte er es heute nicht mehr sein? Das will uns der Text auch sagen. Werft eure Zuversicht, werft euer Vertrauen nicht weg. Das Vertrauen verliert man nicht wie ein 10-Euro-Schein. Ja, das gibt man auf, bewusst. Ja. Man wirft es förmlich weg, darum sagt er, werft es nicht weg. Sag nicht, ich mag nicht mehr. Sag nicht, ich gebe auf. Ja. Bei uns sagt man mal, aufgeben tut man nur Briefe. Ja. Der Weg ist vielleicht steil. Und was ist gefragt? Jeder, der einmal auf einen Berg gegangen ist, der weiß, irgendwann hat's, dann mag man nur mehr durchhalten. Ausharren, Ausdauer, auch unter manchmal schwierigen Bedingungen. Ja. Das
wollen wir nicht sagen, dass immer alles so ganz leibend ist. Ja, ist ganz einfach nicht so. Das Leben ist so. Aber trotzdem ausharren, das haben wir alle nötig. Das Vertrauen nicht wegwerfen und Ausdauer. Ja, der Himmel, der ist offen, der Zugang ist frei. So haben wir begonnen, so können wir auch wieder schließen heute. Jesus ist an unserer Seite und wir haben eine Gemeinschaft an unserer Seite, die uns hoffentlich zur Liebe aufstachelt und zu guten Werken. Und so versucht der Hebräerbrief sozusagen im Glauben auch den Relaunch zu unterstützen und dass die Hebräer das schaffen. Und die Schlussworte des heutigen Textes oder ein bisschen abgewandelt, die sollen uns begleiten in die neue Woche hinein, in unsere Arbeitsplätze, in unsere Familien, in unsere Krankheit oder in unsere Sorgen. Wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Wir gehen vorwärts im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Amen. Thank you.